Moin und willkommen zu dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruinentaucher-Team.
Hi, Tobias.
Hi, ich bin der Daniel.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. Und auch heute haben wir wieder ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Und nicht nur eine Person, sondern sehr, sehr viele haben sich dieses Thema gewünscht. Und der Überbegriff für dieses Thema ist... Aha.
Kaputte Birnen.
Meinst du?
Sicher.
Also der Daniel, der hatte vorhin schon Gänsehaut.
Was hast du hier?
Wo ist das? Ich habe das K2 hier. Ganze Equipment hier. Okay, das müssen wir uns aber einmal anschauen jetzt. Fangen wir nochmal neu an, oder?
Ja, würde ich sagen.
Ach, warte, war doch so schön. Okay, moin und willkommen bei dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruinentaucher-Team.
Hi, Tobias.
Hi, Daniel.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. Und heute sprechen wir über ein Thema, das sich nicht nur einer gewünscht hat, sondern sehr viele gewünscht haben. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass ihr Wünsche äußert. Und der Überbegriff heute ist Schutz. Schutz im Sinne von, wovor muss man sich schützen? Also im paranormalen Bereich, im übernatürlichen Bereich. Und diese Bereiche gehen wir auch separat durch. Ich denke aber, warum sich das Thema gewünscht wurde, wahrscheinlich Geister, Dämonen, Gespenster.
Genau, richtig. Gerade bei uns in dem Metier wird es ja sehr oft verwendet, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir denken da ja auch anders drüber. Wir denken, wir glauben ja an Identitäten oder an die Anderswelt oder wie auch immer. Und da braucht man natürlich auch einen gewissen Schutz.
Genau, und da arbeiten wir ja auch schon mit so ein bisschen was. Es gibt aber auch viel... Aber glaube, und ich würde jetzt mal ganz frech sagen, viel Blödsinn.
Ja, richtig. Ja. Definitiv. Und man muss es ja auch mal so sehen, wenn du dich mit einer Seite beschäftigst, die andere Seite beschäftigt sich natürlich dann auch mit dir. Ne?
Und die andere Seite ist viel, viel älter und hat viel mehr Geduld.
Das ist richtig.
Und in dem Sinne wollen wir schon so ein bisschen aufklären. Wir wollen nicht sagen, das ist so, sondern wir sagen euch, was gibt es alles, was könnt ihr machen, das müsst ihr nicht machen. Wir sagen auch nicht, dass das die einzig wahre Wahrheit ist und wir wollen keine andere Religion in irgendeiner Weise falsch darstellen oder beleidigen.
Genau, korrekt. Ja. Und es ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema.
Ja, weil es so viel Religion und so viel Kultur gibt, die alle richtig. Ihr eigenes Ding haben. Ja.
Richtig. Und wir müssen auch sagen, wir schneiden immer nur ein gewisses Thema an. Also es gibt natürlich, wir können uns natürlich jetzt jede einzelne Religion rausnehmen und immer wieder nur das Spezifische von denen nehmen, dann hätten wir, glaube ich, 240 Folgen davon.
Ja, das Schöne ist ja, das haben wir bedingt schon gemacht, wir haben die Hexen in zwei Folgen dargestellt und zuletzt Voodoo wunderschön dargestellt und das hat uns ja schon richtig viel Spaß gemacht.
Das stimmt, tatsächlich, ja.
Und ich hoffe, dass wir das heute mit all diesen kleinen anderen auch schaffen. Wir haben uns auch überlegt, womit wir anfangen wollen, weil das Thema muss ja irgendwie angestochen werden. Und warum nicht im Ursprung anfangen?
Genau.
Richtig.
Du bist der Ursprung.
Ich bin der Ursprung. Nein, es gibt auch viel ältere Religionen und Kulturen. Aber ich sag mal, ich habe die so, ich glaube, mit auf der Welt gut verbreitet, vor allem hier in Europa verbreitet ist, also sprich die abrahamistischen Religionen, das Christentum, das Judentum und den Islam, aber nur angeschnitten. Vorweg, bevor ich darüber erzähle, ist es mir auch sehr wichtig, euch nochmal zu sagen, wenn es gläubige Leute gibt, die diesen Kanal hier gerade schauen oder dem Podcast zuhören, es ist mir wichtig, dass ihr wisst, dass ich die ganze Sache natürlich sehr grob abdecken werde. Und das so erwähne, was ich darüber gefunden habe. Bedeutet, wenn es irgendjemanden gibt, der etwas anderes darüber weiß, schreib es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das Thema ist riesig. Die Religionen sind riesig in der Hinsicht. Und es gibt natürlich auch von Kultur zu Kultur nochmal kleinere Aberglauben, die dazwischen sind. Aber ich habe mich wirklich mal so versucht, mehr oder weniger auf die Bibel, auf die Tora, den Islam nur zum kleinen Teil zu konzentrieren, um euch da so ein bisschen abzuholen und wie das bei denen bezüglich des Gespensterglaubens aussieht.
Ich denke, es wäre auch toll, wenn jetzt jemand sich angegriffen fühlt, dass er uns seine Wahrheit schildert.
Richtig.
Wenn er uns korrigieren könnte, gerade bei Festgläubige, Juden, Moslems oder Christen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dort belehrt.
Richtig. Genau, richtig, ja. Richtig. Weil wir schneiden es ja nur an. Wir haben zwar recherchiert, aber es kann ja trotzdem mal ein Fehler sein, wenn sich jetzt, zum Beispiel ich habe das Thema Runen. Ich habe mich mit den Runen zwar etwas beschäftigt, bin aber nicht so tief drin wie wahrscheinlich jemand, der jeden Tag damit arbeitet und die aus dem FF kennt und so weiter. Also ist ganz klar, derjenige hat einen riesen Vorteil.
Ja. Geil wäre es natürlich, ich meine, der Tisch ist ja nicht mehr auf der Kamera, aber wir haben da Runen, Heilsteine, wenn da jetzt noch eine Tora liegt, das, oder hier, weiß ich nicht, Kräuter und eine Voodoo-Puppe, was das für ein Bild wäre, diese Religion an einem Tisch.
Richtig. Ja, das ist schon geil. Was man aber, glaube ich, in diesem Podcast auch sehr merken wird, dass das Thema Schutz halt auch wirklich sehr an der Religion, die man befolgt oder lebt, gerichtet ist. Also das bedeutet, jede Kultur hat da ihre eigenen Schutzriten. Manches deckt sich, manches ist völlig anders, völlig unterschiedlich. Aber allen in allen ist es spannend und ja, von daher freue ich mich, da auch so ein bisschen aufklären zu dürfen. Aber wie gesagt, unter diesem Vorsatz, wenn ihr da anderes wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt und ganz wichtig, auch ich glaube an eine höhere Kraft. Von daher versuche ich das so gut wie möglich wiederzugeben. Was ich so herausgefunden habe, um den Schutz vor, ich sag jetzt mal, Geistern. Wir als Geisterjäger sind ja viel mit Gespenstern, Geister, Seelen von Verstorbenen.
Den Aufhocker.
Zum Beispiel Dings. Und das ist so, dass es im Judentum und im Christentum hat man diesen wirklichen Geistglauben, also sprich diesen Ahnenglauben, der ist da gar nicht so groß vorhanden. Also bedeutet, das zentrale Thema dieser Religion ist der Geist Gottes. Und von dem geht alles aus. Also bedeutet, der Tobi ist von Gott, der Alex ist von Gott, ich bin auch von Gott gemacht. Genau. Und ihr alle seid von Gott gemacht. So, und ich sag mal, diese Beziehung zwischen Mensch und Gott ist zentrales Thema dieser Religion. Von daher, ich sag jetzt mal, das wissen eigentlich alle, Dämonen und Engel sind in diesen Geschichten erwähnt. Aber Gespenster, so wie wir sie als Geisterjäger suchen und wahrnehmen, sind da eher weniger erwähnt oder gar nicht erwähnt. Also bedeutet, man geht da jetzt nicht davon groß aus, dass Geister in der Zwischenwelt hängen bleiben und hier rumspuken, sondern das sind dann eher, sage ich jetzt mal, Dämonen, Engel, böse Geister, aber ich sage jetzt mal nicht sowas wie eine menschliche Seele.
Ah, Moment. Sorry, wenn ich dich hier
so... Immer gerne.
Wie war das denn mit dem Fegefeuer? War das nicht so,
dass du... Ja, da hängst du fest.
Dass deine Seele erstmal festhängt im Christentum?
Du reinigst dich dort, bis du loslässt und dann zu Gott gehst.
Richtig. Ja. Aber ist das etwas, was hier ist? Also ich sag jetzt mal, kriegen wir die Leute mit, die im Fegefeuer sind?
So oft, wie wir Fegefeuer auf den ITC-Geräten haben, kriegen wir das
ja. Ja, okay.
Also gut. Aber guter Einwand.
Ja, das stimmt.
Ist richtig. Hat er recht. Fegefeuer ist Festhängen.
Richtig. Also wie gesagt, bei den Juden und bei den Christen ist das sehr wenig erwähnt bezüglich Geistern, außer der Geist Gottes. Deswegen muss ich am Rande einmal erwähnen, da kam ich nämlich auch nicht drum herum, bei den Muslimen, soweit ich das herausgefunden, die haben diese Besonderheit, dass es die Dschinns gibt. Die Dschinns sind aber keine Geister im wesentlichen Sinne, soweit ich mir das erlesen konnte. Bitte korrigiert mich da, wenn ein gläubiger Muslime uns hört, sondern das sind eigenständige Wesen von Gott geschaffen, genauso wie Menschen, Engel und Dämonen. Und die leben auf Erden. Also das sind dann doch Wesen, die neben uns existieren.
Fleisch und Blut, ja.
Aus Fleisch und Blut, das konnte ich jetzt nicht so finden, das Detail. Ich habe aber schon mit mehreren Muslimen darüber gesprochen, über Dschinns. Also der Glaube ist da wirklich tief verankert. Und ich sage jetzt mal, denen wird wirklich gesagt, die können den Menschen beeinflussen. Also sie können die Psyche und das Handeln von Menschen beeinflussen. Sie können besessen machen. Manche Muslime glauben, dass Dschinn Menschen besetzen und verrückt machen können. Und sie sind aber trotzdem eine unabhängige Lebensform. Also bedeutet, leben in Gemeinschaften, haben Familien, Religionszugehörigkeiten, ähnlich wie bei Menschen.
Sie können sich mit Menschen paaren. Das ist eine der wenigen Entitäten, die sich mit Menschen paaren können.
Okay.
Also überliefert.
Okay. So, und von daher, das ist sehr interessant, weil das gibt es wirklich bei den Christen und bei den Juden, soweit ich das finden konnte, überhaupt nicht. Dass es so etwas wie Dschinns gibt.
Ja, die nennen es anders, beziehungsweise wir haben im Glauben den Pan. Der Pan wurde dann Inkubus genannt Und der Inkubus als auch die Succubus, die interagieren ja nicht nur über Träume, die hatten wir schon mal, naja, als Fabelwesen, sondern die sind fleischlich und können sich mit dem Menschen auch verbinden. Nur ist das, also das haben die Christen jetzt nicht für sich deklariert, sondern sie, das ist eher so mittelalterlich, dass sie dann die Schuld auf dem Inkubus oder die Succubus verteilen.
Genau.
sie reden ja darüber, als ob es das wirklich gibt. Ja. Und das sind auch die einzigen Wesen, also Pan, Inkubus, Succubus, die so fleischlich sind, so ähnlich wie der Djinn und die sich auch mit Menschen paaren können.
Ansonsten natürlich habe ich trotzdem so ein paar Dinge gefunden, die in den Kulturen vorhanden sind. Zum Beispiel, also die Juden schützen sich nicht im Sinne der Bekämpfung von Geistern, sondern suchen durch die Anbringung einer sogenannten Mesusa, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, am Türpfosten Schutz vor Übel und negativen Einfluss, also vor negativen Energien sozusagen. In dieser Mesusa ist die Schriftrolle mit dem Gebet Schma Israel befestigt, die als eine Art Schutz- und Segenssymbol dient, das an das Wort Gottes erinnert und göttlichen Schutz zusichert.
Ist das eine Kiste?
Das ist eine Kiste, erzähle ich dir jetzt. Sie ist, das habe ich auch noch mal weiter ausgeholt, die Mesusa ist ein kleines, meist rechteckiges Kästchen, das an der rechten Seite der Türrahmen von jüdischen Häusern angebracht werden.
Also das haben auch wahrscheinlich heute noch Leute.
Das haben heute noch Leute, ja, ja.
Spannend.
So, und wie gesagt, darin befindet sich die Pergamentrolle mit dem Text des Gebetes Schma Israel, in dem sich der Gläubige zu Gott und seiner Einheit bekennt. Mhm. Also, dass er im Endeffekt ein Mensch Gottes ist und seinen Glauben damit stärkt. Beim Betreten und Verlassen der Wohnung berühren Juden die Mesusa, was alles eine Geste der Ehrfurcht und die Bitte um Schutz Gottes verstanden wird.
Also die machen das täglich, dann ist das umso kräftiger.
Ich vermute sogar öfters mal am Tag. Ich gehe jetzt sogar teilweise davon aus, jedes Mal, wenn sie ein Haus betreten, wo so ein Ding vorhanden ist.
Ja, ja, das wird ja total Sinn machen.
Das wäre, der Brauch ist ja bei uns, glaube ich, auch verloren gegangen. Jeder hatte ja früher Weihwasser bei sich zu Hause, richtig? Oder in der Kirche,
man geht rein, genau.
Macht das Kreuz, geht raus, macht das Kreuz. Und wenn man zu Hause war, hatte man ja auch, konnte man sich ja Weihwasser
mitnehmen. Man hat ja immer dieses, diese Geste gemacht. Das gibt es heute noch.
Also du kannst dir, sage ich jetzt mal, wenn du in solchen Geschäften reingehst, kannst du dir immer noch für die Wand so eine kleine Halterung holen für Weihwasser. Mhm. Und da kannst du das reinmachen.
Ja, okay.
Für zu Hause. Also das gibt es also heute
noch. Das wäre dann quasi bei uns die Kiste.
Bei den Juden
das wäre was Alltägliches, was du materiell nutzt. Ja.
Ja, und wenn ich Besuch bekommen würde, könnte er das ja
das mitnutzen. Das darf er dann auch
Genau. Also im Endeffekt geht es dabei immer um den Glauben zu stärken, die Beziehung zu Gott zu stärken, weil das mehr oder weniger sozusagen der Schutz vor bösen, negativen Energien ist.
Frage, ich als Nicht-Jude darf das wahrscheinlich nicht machen, das wäre so ein kultureller Fauxpas.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber du als Nicht-Jude kennst das ja gar nicht, das bedeutet, du läufst an dem Kästchen vorbei.
Stimmt, das sei denn, ich sehe, wie alle das machen. Wie
genau, aber dann fragst du wahrscheinlich
ja,
auch eher
sicher, nach, sicher, sag ich jetzt sicher.
Mal so, was ja, ist das, ja. Dings. So, und damit ist es aber kein typischer Abwehrzauber gegen Geister, sondern das ist eher ein religiöses Symbol, das den Glauben an Gott und seine schützende Gegenwart im Alltag zum Ausdruck bringt und in diesem Sinne als Schutz vor bösen Einflüssen dient.
Alles, was dich näher zu Gott bringt, bringt dich weiter weg vom
Bösen sozusagen. Ja. Genau. So, dann gibt es aber tatsächlich noch im Judentum die, ich hoffe, wie gesagt, dass ich das alles richtig ausspreche, ich kann nun mal kein Hebräisch, auch wenn ich einen hebräischen Namen habe, die Schedim bezeichnet eine Gattung von Dämonen im Judentum. Häufig verstand man sie als fremde Götter, die zwar unabhängig, aber doch ihrer Macht Gott unterlegen sind. In dieser Religion ist, soweit ich weiß, alle, also Gott ist das Oberste. Da gibt es nichts, was darüber steht. Sie stellen keine Konkurrenz oder Gegenpol zu Gott dar, sondern gelten als verwerflich, weil sie als Götzen verehrt werden.
Darf ich da kurz einbrechen?
Immer.
Und zwar ganz, ganz am Ende komme ich etwas, das nennt sich Shedu. Und das ist älter als die Shedim. Und ich bin gespannt, ob das was miteinander zu tun hat. Weil es hat ja denselben Namen, Namenskern.
Ja. Ja, krass. Also, zwar schreibt man ihnen die Ursache von Krankheiten zu, doch können sie ebenfalls fromm und gar freundlich sein. Also die müssen nicht unbedingt negativ sein, wobei sie ein Dämon sind. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht kann es jemand in den Kommentaren ausfüllen und das sind halt die Recherchen.
Das ist ja wieder das Christentum. Weil du bist ja christlich aufgewachsen und erzogen und bei dir sind die Dämonen einfach
immer böse.
Immer böse.
Ja, immer
die böse wollen dir immer was. Genau. So, in anderen Religionen sind Dämonen auch Helfer.
Yokai ist zum Beispiel. Aber es liegt an der Bedeutung. Dämon bedeutet wortwörtlich Naturgeist. Richtig. Und das ist ein wirklich negativ, wie Hexe, negativ richtig, belastet.
Richtig, ja, richtig. Genau. Aber hier kommen wir auch nochmal dazu. Die Übersetzung der hebräischen Texte in das Griechische wurde die Schädin als Daimonion stets mit implizierter negativer Konnotation, was das Wort Konnotation, also ich vermute mal, dass man es damit interpretiert, als fremde, unsichtbare Mächte übersetzt.
Ja.
So, ihr Aufenthaltsort wurde oft in Nähe von Gräbern jüdischer Friedhöfe vermutet. Also die haben tatsächlich trotzdem ihre Erfahrung anscheinend gemacht, so wie wenn wir auf den Friedhof losziehen, haben die auch anscheinend ihre Erfahrung von unsichtbaren Kräften gemacht, aber die haben das, wenn du es so siehst, nie als Gespenster, sondern eher als dunkle Kräfte, negative Kräfte.
Wenn du in deiner Kultur keine Gespenster hast und es passiert etwas Übernatürliches, dann ist es Gott oder das Gegenteil von Gott. Zwangsläufig.
Ja. Genau. Deswegen unterscheidet das Judentum auch im Endeffekt, also unterscheidet das Judentum zwischen zwei unterschiedliche Formen von Trieben, die heißen Jezer. Der eine Trieb ist der gute Trieb und der andere ist der böse Trieb. Sich zwischen einem der guten und richtigen oder dem bösen und schlechten Handlungen zu entscheiden, liegt also in der Hand der Menschen und nicht an einem guten oder bösen Geist.
Das finde ich cool.
Also tatsächlich, also da wird dann nochmal sehr gesagt, eigentlich ist es dann doch der eigene Geist, der ja von Gott gemacht ist, der selbst entscheidet, geht er in diese Richtung, geht er in diese Richtung. Glaubensprüfung, ne? Sage ich jetzt mal in diesen Religionen.
Das ist aber ein tolles System, weil das System funktioniert unabhängig von Geistwesen, die einen manipulieren.
Genau.
Die brechen es halt runter und erklären es sich so.
Eigentlich finde ich es auch sehr schön in dieser Hinsicht, dass dadurch, dass du nicht daran glaubst, gibst du dem auch nicht viel Macht in deinem Geiste.
Das ist richtig. So, ja,
das ist ja schon Schutz.
Das ist schon Schutz im Endeffekt. Ja. Ansonsten das, was ich aber trotzdem auch als Schutzritus zusätzlich gefunden habe, und da wird es dann tatsächlich sehr interessant, vielleicht kennen es auch zufällig mehrere Zuschauer, Zuhörer, ist, dass sie im Endeffekt, also ich kannte das vorher als die Hand der Fatima. Das ist eine offene Hand dargestellt als Amulett und das soll auch vor bösen Kräften, bösen Einflüssen schützen. Und das haben die Muslime halt auch als die Hand der Fatima. Bei den Juden heißt das Shamsa, die offene Hand. Mhm. Also war so in diesem Kulturraum Arabien, Jerusalem oder besser gesagt, wie heißt das Land? Israel, halt eher so in diesem Kulturraum. Das haben die Christen überhaupt nicht. Das finde ich super
spannend. Diese Hand haben sie nicht, genau. Das geht eher wieder im Buddhismus, da kommt das dann wieder vor.
Ja, ja.
Ja, die Christen haben nur, weiß ich nicht, zwei, drei Symbole. Das ist hier Kreuz.
Genau. Aber das sind eigentlich auch nicht direkte Schutzsymbole. Also das wird immer so beim Exorzismus so dargestellt.
Ja, ja.
Sondern es sind halt eher so Glauben, so den eigenen Glauben zu stärken.
Und das hast du so super erklärt, weil das ist ja dann schon wieder ein Schutz.
Das ist ein Schutz,
genau. Je stärker mein Glauben ist, desto besser bin ich vor dem Negativen geschützt.
Genau. Bezüglich des Glaubens haben es die Christen dann nochmal so ein bisschen stärker ausgearbeitet, sage ich jetzt mal. Das findest du, also dass du dich geistig sozusagen schützt durch das Gebet, durch das Anlegen der geistigen Waffenrüstung. Das fand ich jetzt etwas extrem, aber es geht halt um das Thema Wahrheit, Gerechtigkeit etc. Also das, was wirklich gut ist, dass man sich dessen anhaftet und im Endeffekt alles andere selbst ablegt, sodass man das Böse keine Macht über sich selbst gibt.
Das haben wir jetzt aber schon oft im Podcast gemacht, dass wenn du das machst, das ist ja eine Seelenhygiene, du verbindest dich mit Gott, hast du nicht diese negativen Gedanken, die Entitäten ja anziehen, wie Depression, Trauer, Neid.
Genau.
Das ist auch wieder ein super Weg. Du ziehst eine Rüstung an, stärkst deine Gedanken und manifestierst immer Positives. Das ist ein super
Schritt. Deswegen, das sehe ich auch so. Also von daher, ich finde es eigentlich, dass sie es eigentlich sich auch in der Hinsicht, das ist ein schön einfacher Weg, dass du im Endeffekt immer an die höchste Macht gehst oder an die höchste Kraft gehst und die schützt dich im Endeffekt dadurch, dass du den Glauben an sie gibst und deinen Glauben darin vertiefst. Also von daher finde ich das grundsätzlich ein sehr tolles Konzept, aber es unterscheidet sich sicherlich von den Konzepten, die ihr beide vorstellen werdet.
Ja, es gibt nur eine Religion, die alles verinnerlicht und die sich gerne an alles bedient. Die haben wir letztens vorgestellt, wo du sagst, geil, nehme ich mit.
Richtig.
Ja, die sind
ist nützlich.
Ist nützlich, nehme ich mit.
Ja.
Ich finde es halt, ich finde es schön, weil was das Judentum, Christentum jetzt alle machen, die machen etwas, was fürs grobe Volk zugänglich ist.
Also richtig, das ist nicht zu kompliziert.
Und du kannst etwas machen als Priester, was auch alle deine Schafe mit inbehaltet, ne? Die ganzen Gebete und diese Erklärung, und das funktioniert für eine Gemeinschaft. das, was wir bis jetzt machen, ist ja sehr individuell, sehr persönlich. Mhm, was
richtig,
genau. Mein Schutz funktioniert ja vielleicht jetzt nicht für Tobi. Und das ist dann schon wieder so in einer anderen Richtung.
Richtig. Also grundsätzlich geht man bei den abrahamistischen Glauben tatsächlich von Schutz durch Gott aus. Ja. Wer Gott treu ist und sich nicht von bösen Mächten manipulieren lässt, erfährt Schutz und kann keinen bleibenden Schaden durch sie erleiden. Trotzdem habe ich mal ein bisschen was rausgesucht. Ich sage jetzt mal, natürlich guckt man, sage ich jetzt mal, für jemanden, der sich jetzt angegriffen fühlt. Was kann ich denen jetzt Schnelles zur Hand geben? Oder wo kann er in der Bibel gucken, was ihn jetzt schützt, welche Gebete etc. Und von daher habe ich da auch mal eine Kleinigkeit rausgesucht. Der bekannteste Schutzpsalm ist der Psalm 91.
Ja, der ist nicht zufällig.
Tatsächlich, das ist auch so mit der bekannteste und auch mit der kräftigste, dass man sich den verinnerlichen soll, den lesen soll. Den könnten wir einblenden. Ansonsten Psalm 91 ist somit der bekannteste und der stärkste Psalm in der Hinsicht, wie man sich vor bösen Einfluss oder die Nähe zu Gott wiederfindet, schützen kann oder halt wieder dazu findet. Ne? Ansonsten gibt es den Katholizismus, das ist ja wiederum nur ein Teil des Christentums, ein weiteres Gebet, das für seine Schutzkraft bekannt ist. Das ist das Gebet des heiligen Erzengel Michaels. Dieses Gebet wird gegen die Mächte des Bösen angerufen und ist besonders für diejenigen empfehlenswert, die sich geistig bedroht fühlen. Es wurde vom Papst Leo VIII. In die Liturgie aufgenommen, nachdem er eine Vision von geistigen Kämpfen hatte, habe ich dazu gefunden.
Oh, okay.
Also,
der Erzengel Michael ist ja dann auch wieder eine Hausnummer.
Ist eine Hausnummer,
ist der, richtig. Glaube ich, der höchste Engel, ne?
Ist der Kämpfer für Gott, wenn ich da richtig
bin. Der hat also so ein Flammenschwert.
Genau, ist also der, ist auf jeden Fall ein Erzengel.
Erzengel. Genau. Und das ist, soweit ich weiß, wie gesagt, der Kämpfer, der den Teufel, der das Herr Gottes sozusagen führt.
Nochmal für mich vier Erzengel und jeder hat eine andere Aufgabe, ne? Irgendwie.
Da gibt es eine krasse Hierarchie.
Das gibt's ist schon eine wieder, krasse Hierarchie. Ja. Das ist auch ein bisschen zu viel, wenn wir es jetzt hier rausholen.
Und ja, da gibt's nee, auch, das war jetzt nur
da
für
gibt's
mich
auch,
so ein Gedanke.
Nee, ist auch richtig, hast du absolut recht. Also vier kennen wir alle, aber soweit ich weiß, gibt es noch mehr aufgeteilt. Also das kommt auch so ein bisschen drauf an. Okay. Bist du Christ, bist du Jude? Also die einen haben das System ein bisschen mehr ausgebaut, die anderen haben es weniger ausgebaut.
Und dann kommt die Opharim, die Sepharim und alle noch dazu.
Deswegen, also das ist...
Ja, okay.
Das ist, kann man sehr, da könnten wir auch wieder die ganze Folge drüber schmücken, tatsächlich. Aber wir wollten jetzt ja einmal nur grob erklären, sage ich jetzt mal, was ist so, was für Schutzmöglichkeiten gibt es? Das, also wie gesagt, das Gebet zum heiligen Erzengel Michael ist sehr bekannt. Das kann man auch einfach googeln. Das bedeutet, das findet man auch relativ gut. Ein weiteres kraftvolles Schutzgebet ist das Angelusgebet, das traditionell dreimal am Tag gebetet wird, bei Sonnenaufgang, mittags und in der Abenddämmerung. Dieses Gebet feiert die Menschwerdung Christi und ruft den göttlichen Schutz für den Tag und derjenigen, die es beten, hervor.
Mhm.
Also betest, das wirst du geschützt. Aber ich denke mal, glauben musst du auch.
Ja, da geht es halt um die, wie heißt das, Routine. Du machst das immer wieder, du bist voll drinne und...
Ja.
Also du steckst deine Energie rein.
Ja, genau. Richtig. Und ich sag mal, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig zu erwähnen. Grundsätzlich schützt nur der Glaube selbst, aber auch Räucherstoffe wie Weihrauch sollen helfen, was aber eher dem Volksglauben entstammt. Also biblisch ist das nicht erwähnt mit dem Weihrauch, sondern das ist erst so nach gewissen Jahrhunderten des Christentums, dass das aufgenommen worden ist.
Ja, und wenn auch nur unterstützend, aber nicht Haupt.
Genau, also Weihrauch kennen wir von der Gabe, die Jesus von den heiligen drei Königen bekommen hat.
Genau.
Dadurch ist es bekannt geworden, aber das hat jetzt nichts unbedingt mit dem...
Aber gab ja auch noch Gold und Myrrhe.
Gold und
Myrrhe. War ja alles wertvoll,
genau,
auch war ja damals schon.
So, Weihwasser genauso wenig. Weihwasser gibt es erst seit dem 4. Jahrhundert nach Christi. Also natürlich gibt es, ich sage jetzt mal, die Taufe, aber ich sage mal so, wie man das heute mit dem Weihwasser macht, das ist auch alles erst im Nachhinein entstanden. Und für mich ist es einfach auch irgendwo ein Mittel, um seinen Glauben zu stärken,
ja.
Gott zu zeigen.
Gerade wenn man Säure untermischt.
Ja.
Richtig. So, ansonsten gibt es halt nochmal wichtige Bewusstwerdungen, die halt im Endeffekt auch helfen. Und da fangen wir tatsächlich schon bei der ersten Seite der Bibel an. Das ist der Vers 27. Da geht es halt darum, dass der Mensch das Abbild Gottes ist. So, und diese Bewusstwerdung, dass wir im Endeffekt diese hohe Hierarchie haben vor Gott.
Dass wir auch mit ihm verbunden sind.
Verbunden sind, ein Teil von ihm sind, schützt uns im Endeffekt vor allen niederen, unteren Wesen. Ich finde, deswegen ist diese Bewusstwerdung eigentlich sehr, sehr wichtig tatsächlich, dass man sagt, wir sind eigentlich ein Teil dieses Gottes.
Mhm.
Und das wird auch tatsächlich im Neuen Testament auch nochmal wortwörtlich so gesagt, ihr stammt von Gott und der ist größer als der, welcher in der Welt ist. Und damit sind sicherlich die Teufel, die Dämonen etc. gemeint, die in der Welt sind.
Deutet das nicht an, dass es mehrere Götter gibt? Ist größer als der, der in der Welt ist?
Ja, es wird ja immer gesagt von wegen, Gott ist im Himmelreich, aber der Teufel ist auf Erden gefallen. Ja.
Aber gibt es in der Bibel nicht auch oft die Stelle, dass andere Götter erwähnt werden, dass du auch von anderen Göttern abtun sollst?
Götzen, das sind alles Götzen.
Ah, da würde ich mal eine genaue Bibelforschung machen. Da kommen Einhörner, Drachen, Hexen, Zauberer vor. Da kommen garantiert auch andere Götter vor.
Ja, das kommt alles vor. Das, reicht, das sind alles Götzen.
Ja, aber genau, das sind alles Götzen.
Das sind alles
die
Götzen.
Die darfst du nicht anbeten. Niemanden nehmen.
Außer Gott.
Außer Gott.
Steht in, ist einer seiner Gebote.
Ein bisschen narzisstisch, findet ihr nicht?
Ja, es ist rein.
Aber ich glaube, wir schweifen
zu sehr. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. So, ansonsten tatsächlich, was oft erwähnt wird, ist das Rosenkranzgebet. Das Rosenkranzgebet ist eine meditative Betrachtung des Lebens Jesus und durch die Augen Marias, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, um inneren Frieden zu finden, eine tiefere Beziehung zu Gott aufzubauen und Trost sowie Kraft für das Leben zu erlangen. Es ist eine Art marianisches Gebet, das nicht Maria anbetet, sondern sie als Fürsprecherin dient, um Jesus besser kennenzulernen und ihm näher zu kommen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ich bin evangelisch geboren, katholisch. Hm. Wusstest du es, Tobi? Ich glaube, du bist ursprünglich katholisch, ne?
Ja, genau.
Deswegen, ansonsten, wie gesagt, es ist eine Meditation über das Leben Jesus. Das bedeutet mit dieser...
Du verbindest dich damit.
Du verbindest dich damit, du nutzt diese Kette dafür, machst viele Gebete. Die wiederholenden Gebete helfen, zur Ruhe zu kommen, die Konzentration auf das Wesentliche zu lenken und die Gedanken vom Kopf ins Herz zu bringen.
Das hört sich sehr buddhistisch an, ehrlich gesagt.
Tja, da lernt man immer dazu. Also, so.
Wenn du jemanden hast, der jeden Tag diesen Rosenkranz mehrmals betet, er den dir weitergibt, ich sage jetzt mal über ein paar Generationen, hast du ja quasi einen Rosenkranz, der so viel Energie aufgenommen und gespeichert hat.
Ja, richtig. Das also ein krassen Schutzgegenstand, ja.
Dass du schon echt einen extremen Schutzgegenstand hast.
Ja, ja auch in Team. Ne? Ja,
vor allem den betest du immer alleine für dich selbst. Ja. So, das ist kein Gebet, was du in der Kirche öffentlich betest, sondern das ist immer eine eigene Geschichte. Und da finde ich eigentlich auch das Wort Meditation sehr passend. Mhm. Also da geht man in sich selbst rein, versucht, sage ich jetzt mal, diesen Ursprung zu finden, seine Verbindung zu Gott. Und dadurch ist es eine Waffe gegen das Böse. Also wird als kraftvolle Waffe gegen das Böse betrachtet, dass durch die Erinnerung an Gottes Triumph über die Sünde abgewehrt wird.
Richtig, ja.
Das ist deren Ansichtsweise und von daher... sollten wir das auch nochmal erwähnen. Und das war es eigentlich so grundsätzlich, was ich über das Christentum und das Judentum herausgefunden habe. Gerne, wenn, wie gesagt, also ich bin immer offen für solche Geschichten, wenn es Muslime gibt, die uns hören. Bitte schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Schutzritmen sind. Das Einzige, was ich halt herausgefunden ist, und das fand ich sehr spannend, ist das mit der Hand der Fatima. Mhm. Das kannte ich, aber dadurch, dass ich das halt nicht gebürtig bin und ich will diese Religion auch nicht... irgendwas Falsches drüber erzählen, habe ich mich entschieden, das mehr oder weniger auszulassen.
Also ich habe viel Kontakt mit Muslime gehabt, also mit weiblichen Muslime, weil es da so auch in die Richtung Zauberei und Hexerei gibt, was von Frau zu Frau weitergegeben wird.
Okay.
Da gibt es extrem viel, was die als Schutz machen, was natürlich in die abergläubische Richtung geht, aber da gibt es viel Tradition.
Deswegen, ja. Die Sache sieht auch, bei Juden gibt es zum Beispiel Aberglaube. Aber das wird halt unter den Juden auch sehr als Aberglaube direkt abgetan. Das bedeutet, ein Teil dieser Gruppe glaubt daran. Der andere Teil dieser Gruppe glaubt nicht daran. Mhm. Ich habe es jetzt wirklich versucht, so allgemein abzudecken.
Das ist ja bei uns auch der Fall. Also bei uns früher gab es einen gebräuchlichen Schutzzauber, den jeden Tag irgendwie...
Richtig.
Hatte.
Nehmen wir zum Beispiel die Zimmerleute, den Haussegen.
Genau.
Der ist weder christlich, das ist eine alte Tradition.
Das sind die Jesiden.
Die Jesiden haben ganz viele Geistwesen, Engel. Richtig. Und ganz viele so Sachen in Richtung Schutz. Also die haben da sehr viel übernommen und die haben es ja auch von Mund zu Mund weitergegeben.
Das stimmt, ja.
Und, aber ja, das geht in Richtung Aberglaube. Das kann man schon so ein bisschen miteinander trennen.
Religion. Einmal das und dazu muss ich sagen, dass es für viele Muslime so ist, dass die Jesiden nicht gut angesehen sind. Das hat einfach was damit zu tun, weil sie den Teufel halt auch, der für die Muslime der Teufel ist, den beten die auch an. Aber das hat da was damit zu tun, weil es einer der großen Ganzen ist. Also der gehört auch zum
Leben. Ja, das
Böse wie, gehört nun mal auch zum Leben.
Das dazu. Ist wie im Christentum, da gibt es zwei Götter, das ist der Teufel und Gott, der gehört da dazu. Das ist der Satanismus ist der Christentum, das ist eine Religion.
Was es natürlich noch gibt, aber das kam tatsächlich im Christentum relativ spät, sind die Exorzismen, also die Austreibung von Dämonen und Geister von dem Menschen. Soweit ich das herausgefunden habe, gibt es das im Judentum gar nicht groß. Könnte aber auch zur Gottnähe erklärt werden. Genau, also wenn gut. diese Menschen deutlich ja. gläubiger waren und immer bei Gott waren, hatten die wahrscheinlich deutlich weniger das Problem bezüglich Dämonen, die sie auszutreiben hatten. Alles in allem, auch beim Exorzismus der katholischen Kirche geht es im Endeffekt durch Gebete zur Heilung, dass Gott diese Person von diesem Geist befreit und Jesus. Von daher, das ist, wollte ich jetzt nicht groß ausführen, am Rande erwähnt haben, weil ihr das alles kennt.
Wir haben das bei der Folge Anneliese Michel
genau.
breit erklärt.
Genau, aber das Prinzip ist dasselbe. Also es ist wieder der Schutz durch Gott, durch die höchste Kraft, die angerufen wird, um diese Person von Geistwesen oder besser gesagt von Dämonen zu befreien.
Genau, es ist eine Befreiungsarbeit, wenn man es jetzt runterbricht. Und wir haben das bei zwei Kulturen, zum einen bei den Indianern, die gibt es seit 5.000 bis 6.000 Jahren, wahrscheinlich noch viel, viel länger. Da ist der Exorzismus bzw. die Befreiungsarbeit gang und gäbe in ihrer Kultur, in ihren Traditionen. Und bei den Sumerern auch. Und die Sumerer haben eine sehr bunte und farbenfrohe Geistwesen und Rituale mit Geistwesen. Mhm. Was mich nämlich wundert, dass nach den babylonischen, akkadischen und dann, daraus ist ja der Judentum und der Christentum entstanden, dass die so wenig davon mitgenommen haben, dass die diese alten Lasten quasi einfach nicht übernommen haben. Und bei den Sumerern war das zum Beispiel so, wenn du dich da an Rituale nicht gehalten hast, bei der Bestattung, bei der Beerdigung, dann hatte die Seele die Erlaubnis, wieder unter die Lebende zu kommen und die Lebenden heimzusuchen. Okay. Das setzt ja ein Bewusstsein dafür raus, dass es Geister und ein Leben nach dem Tod, sowas wie ein Fegefeuer, diese Zwischenwelt gibt. Und die Richtig. Hatten so Respekt davor, dass die wirklich in Stein gemeißelte Rituale hatten, um das zu verhindern. Mhm. Und es gibt eine, ich vergesse immer den Namen, das sind die Jesiden. Die haben einen ganz großen Anteil dieser sumerischen Rituale in ihren Alltag integriert. Die werden allerdings nur von Mund zu Mund weitergegeben, aber die haben das behalten.
Mhm. Ja, krass, ne? Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, aber die haben irgendwann, haben die einfach mal einen Cut gemacht.
Ja, aussortiert, ne? oder um friedlicher zu leben. Also was der Daniel über die Juden gesagt hat, das setzt ja schon voraus, dass die ihren Fokus auf Gott einfach gelegt haben und ja, auf genau. nichts anderes.
Und die Christen genauso.
Und die Christen genauso.
Das ist halt so dieses Monotheistische, also dass du wirklich nur an einer großen Kraft glaubst, ja. nicht so wie an Zeus, an die vielen Götter, sondern dass du diesen einen Gott hast. Und,
ja, aber die hatten ja auch viele Aufgaben. Genau, jeder Gott hatte ja seine eigene Aufgabe.
Ah, Moment, Richtig. Also Moment. Im Christentum gibt es sehr, sehr viele Götter, die haben den Namen nur verändert. Das ist dann der Apostel, der so und so oder der Schutzpatron. Das aber sind ja
Heilige.
Ja, aber es sind ja trotzdem Götter. Man hat sie nur heilig genannt oder Schutzpatron genannt. Die haben ja sich, weiß ich nicht, den Gott des Handwerks genommen und haben ihm einen anderen Namen gegeben. Und das war dann eben der Schutzpatron der Handwerker. So haben sie ihren Gott behalten, Richtig. Haben den aber einen anderen Namen gegeben, damit das gemeine Volk weiter seinen Schutzpatron hat. Aber die Götter sind ja trotzdem noch da, sie heißen nur anders.
Das hat ja, der Christentum sehr clever. Sie werden halt anders assoziiert.
Ganz, ne? Genau, also sie sind weg von der Göttlichkeit und zu etwas einfacheren runtergebrochen.
Genau,
ändert ja aber nicht die Geschichtsschreibung.
Nein, das natürlich nicht. Ja. Aber ich sag mal, diese Ansichtsweise, das ist es halt, sage ich jetzt mal, in unserer Kultur haben wir das halt mehr so, in anderen Kulturen. Das zeigt halt sehr, das ist eine Glaubensgeschichte.
Und wir haben nur einen Gott. Und in vielen Religionen, die wir auf der Welt haben, gibt es auch nur noch diesen einen Gott.
Richtig.
Ja. Und da wir ja gerade die strengeren Religionen durch haben, gehen wir mal wieder zum Voodoo. Was ich immer wieder geil finde, weil der so laissez-faire ist. Und Voodoo hat das mit den Göttern auch gut gemacht. Es gibt auch nur einen Gott, ne? Aber es gibt die Loa. Und das ist ein super, super geiles System. Und wir wollen das jetzt aber gar nicht miteinander vergleichen. Das würde die Religion auch untereinander entehren. Und das Richtig, wollen wir nicht.
Ja, genau, ja.
Sondern wir reden ja über Schutz. Und beim Voodoo, das haben wir lang und breit in der einen Folge erklärt, die hat sich vieles aus anderen Religionen eben angeeignet. Das heißt Schutzmethoden aus dem Christentum, mhm. Schutzmethoden aus dem Muslim, auch sogar von den Indianern. Also die haben sich da sehr, sehr viel übernommen. Also was wir dort haben, wir haben Kräuter, die ganz definierte Begriffe haben, die helfen sollen bei verschiedenen Schutzarten. Diese Kräuter, die kann man entweder hinhängen oder im Tee machen oder essen. Wenn du ganz doll Schutz brauchst, keine Ahnung, weil wirklich eine große Gefahr ist, gehst du entweder zu der speziellen Loa hin, also das ist ein Geistwesen, oder zu der obersten Instanz, das ist Papa Legba, weil der ist eigentlich für alles super und der hat auch am meisten Kraft. Der ist der oberste Bote, der auch direkt mit Gott kommunizieren kann. Das heißt, der würde im besten Fall genau für dich richtig sein. Was wir im Voodoo auch noch haben, sind Schutzamulette. Finde ich super interessant. Die sehen so ein bisschen aus wie die Siegel von Salomon, die blenden wir auch mal ein. Und jeder Loa hat so sein eigenes Schutzsiegel. Und wenn du dich mit einer verbindest oder zugeordnet fühlst, dann kannst du das auch direkt als Schutz nehmen. Eine große Sache beim Voodoo ist, wie wir es hier auch haben, Salz. Salz hat einen sehr reinigenden Bereich und du packst das an deiner Türschwelle oder an deine Fenster und hast damit quasi einen abgesicherten Schutzbereich, wo keiner
Ist
rein
ja auch
kann.
eines der ältesten
Ja,
Hilfsmittel, die man hatte. Wie viele Millionen Jahre gibt es Salz?
Spannend ist, wir haben in Europa eine Geste. Salz war ja extrem teuer. Und du hast Salz über die linke Schulter geschmissen, weil links der Teufel sitzt. Und so hast du dich quasi von seinem Einfluss bereinigt.
Oder wenn du ins neue Haus oder in eine neue Wohnung gezogen bist, hast du ja auch Brot und Salz bekommen.
Ah, das ist von den Roma und Sinti. Das kommen wir auch gleich
Aber
dazu.
das wurde mit
Ja,
übernommen.
das
Also
wurde
das
mit
sind so
übernommen. Genau.
kleine
Sonst.
Alltagsdinger, die einfach mit übernommen
Das mit
wurden.
dem Salzwerfen kennt man noch von Sumo, genau.
Ja,
Die machen
das
das
ist
heute noch. Die machen das
geil.
heute
Ich
noch.
weiß gar nicht, schmeißen die über beide Schultern
Ja,
oder
ich glaube,
alle
die
über
schmeißen über
eine?
beide. Also wir haben das
Ich weiß
wegen
es
dem
gar nicht.
Teufelchen gemacht. Was es im Voodoo auch gibt, sind Schutzbäder. Finde ich persönlich sehr, sehr toll. Hat aber auch viel mit, ich wasche mich rein von dem bösen Einfluss. Also auch da sind wir in einer Richtung, wo man sich lieber mit etwas Höherem verbindet, um beschützt zu sein. Also man sucht eine höhere Anbindung. Genau, und das scheint bei ganz vielen zu funktionieren. Und jetzt kommen wir auch direkt zu den Roma und Sinti. Die haben nämlich die Tradition mit diesem Salz und Brot, weil Salz wehrt böse Geister ab und Brot, oder Neid, und Brot steht für das tägliche Leben und die göttliche Versorgung. Gott gibt uns das Brot und da haben wir auch wieder diese Anbindung. Und deswegen schenkt man jemanden Salz und Brot oder stellt es zu Hause in die Wohnung, damit man das Reinigende hat von Neid und dem Bösen und wiederum die Verbindung mit Gott hat. Finde ich total toll,
Das kann
diese
ich
Geste.
tatsächlich nicht von, dass es auch dazu gehörig ist. Und das finde ich schon spannend.
Ja,
Bin ich echt
beides
spannend.
bringt Glück und Schutz. Also da bist du super abgedeckt. Ein weiteres Ding, was wir von den Roma und Sinti kennen, sind Eisennägel und Hufeisen am Haus oder am Auto. Und das Klischee von Eisen kennen wir ja so oder so, dass Eisen eine besonders reinigende Wirkung hat, gut gegen Geister oder abwehrend gegen Geistern sein soll. Die Tradition, die haben wir auch überall. Hufeisen am Haus.
Das wusste ich gar nicht, dass die von Sinti und Roma kommen. Also du meinst jetzt, dass
Vom
es nach
reisenden Volk, genau.
cool. Also dass es
Und
jetzt nach oben gerichtet ist, dass es das Glück auffängt,
na,
diese.
das ist eine ganz
Okay,
andere
okay, okay.
Geschichte. Was die Christen gemacht haben, die haben das in ein C gedreht, natürlich, um Christus nochmal
Christus,
die
ja,
Verbindung zu
klar.
haben. Genau, aber die Roman sind die haben nicht nur Hufeisen genommen, sondern auch Eisennägel. Also das geht auch. Es muss halt Eisen sein. Damit wehrst du nämlich dann auch Unheil ab. Unheil von deinem Auto, deiner Kutsche oder von deinem Haus. Konntest du überall ranmachen. Man hat das früher in Deutschland oft gesehen an so Mercedesen, dass da so ein kleines Hufeisen noch mit
Ja,
am Rost dran war.
ja.
Fließendes Wasser ist dort in dieser Kultur auch wichtig. Das ist ja auch das reisende Volk. Das heißt, sie sind oft unterwegs und die haben, wenn sie die Reise wieder antreten, sind sie zu fließendes Gewässer gegangen und haben dort ihre Hände und ihr Gesicht gewaschen, um sich vor bösen oder bösen Intentionen reinzuwaschen oder das Böse abzuwaschen.
Okay, da haben wir wieder diese Symbolik mit abwaschen.
Ja, und das ist
Ja.
integriert in den Tagesablauf, wenn du irgendwo bist und du ziehst wieder weiter, beginnst du die Reise quasi frisch, du wäschst es von dir ab, du verlässt den Ort. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Geste. Ja.
Soweit ich weiß, gibt es das im Buddhismus, Hinduismus, in einer dieser Religionen auch, dass man sich zum Beispiel, wenn man Kontakt mit vielen Menschen hatte, dass man sich danach wirklich auch so einmal reinigt.
Ja, diese Fremdenergien.
Diese Fremdenergien raus, sozusagen, das
Wasser einmal. Finde ich sehr sinnvoll, ja.
Also auch wieder Schutz.
Schutz, natürlich. Schutz durch Seelenhygiene und dann näher an Gott sein oder an der Schöpfung sein. Wir haben bei den Roma und Sinti auch generell Schutzsymbole, ist das Auge. Ne, das kennen wir ja sowieso, dieses Glasauge, das blenden wir auch einmal ein. Gibt es bei den Türkei, in Griechenland, da gibt es das generell. Wir haben 6 oder den 5-zackigen Stern für kosmischen Schutz. Mhm. Und kosmisch ist auch wieder so ein Überbegriff fürs Göttliche, das Übernatürliche, Übersinnliche, Große. Dann haben wir das rote Tuch oder einen roten Faden. Die rote Farbe soll besonders schützend sein, also soll besonders effektiv sein.
Irgendwas dämmert mir gerade, aber ich weiß nicht mehr was. Also ich muss noch mal kurz überlegen, aber irgendwas hatte da auch mit einem roten Faden.
Ja, einen roten Faden kannst du benutzen, um zum Beispiel so ein Sternsymbol zu nähen. Dann hast du diesen zackigen Stern und die rote Farbe. Oder Knöpfe mit roten Faden, dann hast du nämlich das auch.
Ich glaube, das war's. Knopf mit roten Faden. Ich glaube, das, was so hinten in der letzten Schublade war.
Und so erkennst du die übrigens auch.
Meine Oma erzählt.
Das ist gut möglich.
Spannend.
Das ist ja, die ist ja auch schon, die ist ja Anfang des 19. Jahrhunderts geboren.
Ja, die wird das natürlich noch gekannt haben.
Deswegen, richtig. Das sind so Dinge, die man im Alltag so erzählt hatte. Sie hat auch immer Salz genommen, hat es vor die Tür geworfen.
Also das sind auch alles Sachen, die bei den Roma und Sinti immer noch große Bedeutung heutzutage haben. Und jetzt schließen wir den Kreis, das Handsymbol. Die Hand von Fatima kommt bei denen auch vor und ist ein großes, starkes Schutzsymbol. Mhm. Fand ich klasse.
Also das ist da sehr, sehr
viel verbreitet. Der Kreis schließt, genau.
Ja.
Wir haben auch nochmal individuell Kräuter, die nur zum Schutz da sind. Und zwar haben wir da Salbei, reinigend und schützend. Das kennen wir in so vielen Kulturen.
Ja.
Wacholder gegen Geister oder Krankheiten. Knoblauch als starker Schutz vor Verwünschung oder Krankheiten. Und Knoblauch ist sowieso in fast jeder Kultur ein super mächtiges Kraut.
Ja.
Und zum Schluss Beifuß gegen böse Zauber und zur Stärkung auf Reisen.
Ich habe da noch Lorbeer im Kopf.
Ja, Lorbeer ist auch wird auch zum Räuchern benutzt.
Genau, ja.
Nutzen Knoblauch ist natürlich sehr gegen Vampire bekannt.
Ja.
Also ich glaube, da hat sich das ein bisschen kommerzialisiert.
Ja, weil das Spannende an Knoblauch ist, dass es antibakteriell ist. Das heißt, viele Kulturen kochen damit, um halt schon mal Gegenzuwirkung beim Essen. Ja. Da könnte ja verseucht sein.
Wie war das mit Zimt? Zimt hatte da auch irgendeine Bedeutung.
Ja, Zimt hat auch, es ist ein ganz, ganz wichtiges Kraut. Aber wenn wir jetzt generell mal Kräuter durchnehmen, ist das ein langes
Thema. Das ist wie noch eine extra
Folge. Weil es gibt Heildeutungen dafür, für die Kräuter. Also dann hätte Salbei, keine Ahnung, eine reinigende. Aber wenn du es wiederum zum Essen benimmst, fördert das ja schon wieder andere Organe. Also du musst die dann doppelt deuten. Und da kommen wir jetzt auch zur Wicca und Witchcraft. Das ist esoterisch, obwohl man Witchcraft ja gar nicht mal in die esoterische Richtung packt. Das ist ja fast schon auch religiös.
Ein eigenes religiöses System, würde ich schon sagen.
Genau. Ja. Und die haben uns ja auch geprägt, die haben unsere Popkultur geprägt, aber auch gerade heute TikTok, Insta angeht. Es gibt ja so viele selbstgenannte Hexen. Auch mit ein Grund, warum wir über Hexen 2 Folgen gemacht haben. Und da haben wir natürlich ganz, ganz viele Schutzsachen. Weil Hexen machen ja auch mit Geistern, mit Dämonen oder schützen sich ja generell von negativen Einflüssen. Und da haben wir sehr, sehr viele Schutzmaßnahmen. Alleine sowas wie einen Schutzkreis. Schutzkreis haben wir in verschiedenen Sachen schon gesehen. Entweder als Steinkreis, ein Salzkreis, aus einer Kette oder mit einem Seil. Denn Schutzkreis kannst du aus so vielen Dingen machen. Meistens in Kombination mit dem Ritual. Also das hast du ganz oft, dass da erstmal so ein Schutzkreis gezogen wird. Viele kennen das in Kombination mit dem Pentagramm oder mit Norden, Süden, Westen, Osten als Wächter gesetzt.
Ja, aber das Pentagramm ist im Christentum ja wieder was Negatives.
Weil es so assoziiert
worden ist. Richtig, genau.
Richtig, weil es so assoziiert worden ist.
Das ist das Symbol für den Teufel.
Interessanterweise schützt dich das bei der Witchcraft eben generell.
Genau,
du ziehst auch damit ja generell den Kreis um dich herum, wie eine Mauer. Eine andere Variante sind die Steinspiralen. Das kennen viele als Kräuterspiralen. Mhm. Ne? Und da geht es dann darum, sind sie rechtsdrehend oder linksdrehend. Rechtsdrehend sollen erschaffend sein, also Schutz vielleicht erschaffend. Linksdrehend auflösen, negatives auflösen, den bösen Blick auflösen. Das ist schon wieder was sehr Individuelles. Das macht man in einem Garten, das muss nicht jeder sehen. Das macht man für sich, das heißt, man errichtet quasi etwas, was dann wirkt.
Ist ja auch irgendwo glaubensstärkend.
Das ist ja natürlich glaubensstärkend. Also, ne, genau. Du läufst daran vorbei, siehst das und freust dich, hey, ich habe da etwas, was Negativität auflöst.
Genau.
Genau.
Wenn du es kennst und weißt, viele machen diese Steinkreise einfach, damit sie ihre Kräuter anpflanzen können.
Richtig, genau.
Und haben gar nicht dieses Hintergrundwissen, wofür das die eigentlich Verbindung war.
Ja. Oder diese Verbindung. Genau. Aber da sind wir wie mit bei dem Judentum, mit der Tür, diese Kiste, du gehst dran vorbei, du wertschätzt das und erfreust dich daran. Und das, wir hatten einen Klienten in einer Folge, die noch rauskommt, der hatte im Garten auch genau aus dem Grund eine Steinspirale stehen. Und das hat er uns auch erklärt, wie gut es für ihn geholfen hat und warum sie das errichtet haben. Mhm. Fanden wir sehr, sehr spannend.
War sehr spannend, definitiv. Ja.